Das Jahresthema der KMB lautet Demokratie gestalten. Wir stellen fest, dass dieses Thema aktuell viele Männer und Frauen in unserem Land beschäftigt und bewegt. Es gibt ja sehr vielfältige Formen, sich aktiv an der Mitgestaltung unserer Demokratie zu beteiligen. Hauptberuflich, aber auch natürlich ehrenamtlich.
Was Mann bewegt. Ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Was Mann bewegt. Schön, dass Sie auch im neuen Jahr wieder mit dabei sind oder vielleicht auch neu zu unserem Podcast gefunden haben. Mein Name ist Wolfgang Bögel und ich bin theologischer Assistent der KMB, der katholischen Männerbewegung in Oberösterreich. Daher freut es mich besonders, dass ich für diese Podcast-Folge einen Mann gewinnen konnte, der sich vor 3 Jahren dazu entschieden hat, hauptberuflich in die Politik zu gehen. Es ist das Magister Reinhard Ammer, Abgeordneter im Oberösterreichischen Landtag für den Club der Grünen. Danke, Reinhard, dass du dir für dieses Gespräch beziehungsweise für dieses Interview Zeit genommen hast.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Du bist seit über 20 Jahren ehrenamtlich in der Gemeindepolitik tätig, seit 2015 auch im Gemeindevorstand von Forchdorf. Folglich bist du also auch schon lange mit dem politischen Geschäft vertraut. Was hat dich schließlich dazu gebracht, dich von deinem Brotberuf als AHS-Lehrer freistellen zu lassen und hauptberuflich in die Politik zu gehen?
Ich war mit Leib und Seele Lehrer. 2002 begann ich am BRG Schloss Wagrain Geschichte, Sozialkunde, politische Bildung zu unterrichten und katholische Religion. Und habe unglaublich gern und leidenschaftlich mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Habe auch 5 Jahre in der HTL in Vöcklabruck unterrichtet. Und 2021 bekam ich die Möglichkeit, und ich sehe es als Privileg, Politik auf Landesebene mitzugestalten und bin seit dieser Zeit Bildungssprecher, aber auch zuständig für Familie-Kinderbetreuung, Hochschule und Wissenschaft und den Sportbereich im Landtagsclub der Grünen. Der Abschied aus der Schule fiel mir nicht schwer, weil ich den Eindruck hatte, es ist eine gute Gelegenheit, einen Schritt zu gehen, um gerade auf Bildungsebene Spuren zu hinterlassen, mitzuwirken, um auch eine Verbesserung zu erreichen. Dennoch glaube ich, dass es vielleicht oder sehr wahrscheinlich wieder in die Schule zurückgeht, und auch auf das freue ich mich sehr, weil, wie gesagt, der Zusammenhalt unter dem Kollegium, das ich sehr in guter Erinnerung habe, das ist etwas, das ich zwar in der Politik auch erlebe, aber dennoch etwas sehr Besonderes war und ist.
Okay, du hast einige Themenfelder ja schon beschrieben, aber ich möchte vielleicht zuerst einmal die Frage ganz grundsätzlich stellen. Wofür brennst du denn in der Politik? Was möchtest du zuerst einmal ganz grundsätzlich verändern oder erreichen?
Ich brenne auf jeden Fall für das Bildungsthema. Ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, wie wir von der Elementarpädagogik, von unseren Kleinsten beginnen, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Dafür brenne ich absolut. Mir geht es aber auch darum, einen Wechsel vorzuleben in der Art und Weise, wie wir als politische Vertreterinnen und Vertreter miteinander umgehen, wie wir Politik versuchen, gut und zukunftsträchtig zu gestalten. Und hier möchte ich einen Beitrag leisten.
Nur damit ich und die Hörer sich das auch gut vorstellen können, wie kann man sich, in welchen Feldern, in welchen Gremien kann man sich als Landtagsabgeordneter einbringen oder vielleicht auch leitend tätig sein?
Die Felder sind zum einen die Landtagsarbeit. Jedes Monat im Durchschnitt findet eine Landtagssitzung statt. Dazwischen gibt es Unterausschusssitzungen, Ausschussrunden, wo wir in unseren Themenfeldern uns austauschen, diskutieren. Die Landtagssitzungen sind über einen Livestream abrufbar. sind nachvollziehbar mit Medienvertreter, Vertreterinnen. Und Ausschusssitzungen, Ausschussrunden haben auch den Vorteil, dass sie eine Ebene der Diskussion, des Austausches ermöglichen, wo man diese mediale Beobachtung nicht hat. Das ist der eine Bereich meiner Arbeit. Und der andere Bereich ist, den ich sehr genieße und den ich für unglaublich wertvoll erachte, Vertreter zu sein und Veranstaltungen zu besuchen, Einladungen nachzukommen und so ein Gespür zu bekommen, wie vielfältig in vielerlei Hinsicht, aber speziell im Bildungsbereich Oberösterreich aufgestellt ist.
Heißt das, dass du auch viel im Land unterwegs bist?
Ja, das ist definitiv so, weil es mir ein großes Anliegen ist, weil ich so auch Politik oder mich als Politiker erfahrbar und greifbar machen möchte. Dieser Austausch, der dann erfolgt auf den Ebenen von unterschiedlichen Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, musikalischen, künstlerischen Veranstaltungen, diese Vielfalt, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, das sehe ich als ganz eine wichtige Aufgabe, um dann auch für seine tagtägliche Aufgabe entsprechende Inputs mitzunehmen.
Ich gehe mal davon aus, soweit das auch wahrnehmbar ist, ist es doch so, Politiker sein ist ein doch recht zeitaufwendiger Beruf, vor allem wahrscheinlich auch zu Zeiten, die nicht die normalen Arbeitszeiten sind, Abendtermine, Wochenende unterwegs sein, oft oder manchmal wahrscheinlich nicht gerade familienfreundlich. Wir haben kürzlich auch den Rücktritt von Michael Lindner gehabt, dem Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei in Oberösterreich, aufgrund der Unvereinbarkeit von Beruf und Familie, so habe ich es zumindest medial wahrgenommen. Wie geht es dir damit? Wie kannst du deinen Beruf und dein privates und Familienleben vereinbaren?
Das ist eine große Herausforderung. Also meine Frau ist Musikerin, sie unterrichtet 2 Tage am Brunnerstift in Linz in der Musikschule und Maria ist freiberuflich unterwegs, spielt Konzerte. Wir haben 2 Kinder mit 6 und 9 Jahren. Es ist uns beiden ein Anliegen, dass diese Vereinbarkeit und dieses Beziehung auf Augenhöhe zu leben, kommt jetzt aktuell auch vor im Y-Magazin der katholischen Männerbewegung, wo Luisa Häuser davon schreibt, Beziehung auf Augenhöhe, und das versuchen wir zu leben. Ich erlebe das als sehr herausfordernd und gleichzeitig als bereichernd, nämlich meinen Zeitplan auch so zu gestalten, dass ich für die Beziehung, für meine Partnerschaft, für meine Familie entsprechend die Zeit habe, die nicht nur notwendig ist, sondern die auch kraftspendend ist. Und das ist eine Herausforderung. Und wir merken aber, um es auch immer wieder zu reflektieren, dass es uns auch gut gelingt.
Man sagt ja manchmal, Politik, das ist oft das Bohren harter Bretter. Wie erlebst du denn diesen manchmal wahrscheinlich auch Spannung oder vielleicht sogar Kluft zwischen einem Idealismus, mit dem man da reingeht, und dem sogenannten Rendezvous mit der Realität?
Du hast es angesprochen, es ist genau das, das Bohren dicker Bretter. Das erlebe ich auch so. Das ist ein bisschen der Unterschied zur Gemeindepolitik. Meine Erfahrung war, und Gemeindepolitik ist eine gute Schule, dass aufgrund der persönlichen Kontakte, aufgrund von Gemeinsamkeiten, die man auf Gemeindeebene findet, es leichter möglich ist, schneller möglich ist, Erfolge zu feiern, zu haben. Die Landespolitik, und ich denke, soweit ich Einblick habe, auch die Bundespolitik tickt da ein bisschen anders. Und dennoch merke ich in der Arbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen, dass es möglich ist, immer wieder dieses Gemeinsame hervorzustreichen und hervorzuheben. Und insofern ist dieser Idealismus auch wahrnehmbar, und das muss ich meinen Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen zugestehen, dass ich das spüre. Und auf dieser Ebene gemeinsam um Ideen zu ringen, sich auszutauschen, Kompromisse versuchen zu finden, das macht mir sehr viel Freude in diesen 3 Jahren und motiviert mich auch weiterhin.
Vielleicht ganz grundsätzlich wieder gestellt die Frage, wie siehst du momentan gerade die politische Großwetterlage, vielleicht auch in unserem Land, Bundesland, aber auch auf der Bundesebene oder auch Europaebene?
Ich bin überzeugt, wir sind in einer sehr umbruchhaften Zeit. Ich nehme wahr, dass viele Menschen in Unsicherheiten leben, Unsicherheiten wahrnehmen. Das liegt an der Pandemie, an der Teuerung, am Krieg, am Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, der Nahe Osten. Es sind viele, viele Felder, die Menschen verunsichern. Und ich denke, dass das eine Rolle spielt und die Großwetterlage in Europa weltweit beeinflusst. Die Frage ist, finden wir Antworten? Finden wir Antworten, die den Menschen Zuversicht geben, die Perspektiven eröffnen, abseits von einfachen, schnellen Lösungen? Denn ich bin überzeugt, diese einfachen Antworten gibt es nicht. Es ist Aufgabe, auch von mir als Politiker, sehr klar auch zu sagen, es ist eine schwierige Situation und wir dürfen auch diese Herausforderungen benennen, müssen sie benennen und klar ansprechen.
Referiere jetzt oder beziehe mich jetzt auf das Ergebnis der letzten europäischen Wertestudie, wo ja auch befragt worden ist, das Vertrauen der Bevölkerung in die politischen Institutionen. Und da ist doch sehr deutlich herausgekommen, dass das Vertrauen in die Politik kontinuierlich, sogar in den letzten Jahren, abzunehmen scheint. Warum ist das so? Warum sinkt dieses Vertrauen in die Politik?
Also ich nehme einen Vertrauensverlust in allen Institutionen wahr. Das ist ein Hinterfragen, das meiner Meinung nach auch Chancen bietet, weil es dazu führt, vielleicht strenger mit sich selber in Gericht zu gehen und zu überlegen, wie kann man sich anders oder besser aufstellen, um die Sorge und Ängste der Menschen wahrzunehmen und anzugehen und in Diskurs zu kommen. Der Vertrauensverlust ist interessanterweise, wenn man die Wahlbeteiligung sich ansieht, nicht gegeben. Die Wahlbeteiligungen vielfach sind sogar im Steigen begriffen und das macht mich auch durchaus positiv gestimmt. Das heißt, die Menschen haben nicht grundsätzlich den Anschein, meine Stimme ist gar nichts wert. Das finde ich eine wichtige Erkenntnis auch aus den letzten Wahlen. Ich bin aber überzeugt, dass dieses Thema Vertrauen, und ich habe es letzte Woche bei meiner Rede an der Pädagogischen Hochschule der Diözese gesagt, unsere Kinder und Jugendliche, und da bin ich jetzt wieder beim Bildungsthema, brauchen Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Kinder, Jugendliche müssen uns Erwachsene vertrauen können und wir müssen ihnen vertrauen. Und daher ist dieser Schlüssel, wie sich unsere Welt entwickelt, mit dem Wort Vertrauen für mich ganz in enger Verbindung.
Ich weiß jetzt nicht, ob das eine vielleicht zu einfache Erklärung oder Schlussfolgerung ist, wenn ich sage, wahrscheinlich ist die Wahlbeteiligung auch deswegen gestiegen, weil es viel Unmut und viel Ausdruck von Unzufriedenheit und Protest sich darin widerspiegelt. Zumindest sehen wir das, dass gerade rechte und rechtspopulistische Strömungen enormen Zulauf haben, national, international. Wie erklärst du dir das oder was finden die Menschen bei diesen Bewegungen?
Ich denke, dass die Medien eine große Rolle spielen, diese sogenannten sozialen Medien, die einfache Botschaften relativ rasch transportieren. Das haben rechte, rechtspopulistische Parteien vor Jahren erkannt und sind massiv in diese Form der Berichterstattung, der Informationsflut reingegangen. Das wurde von anderen politischen Gruppierungen übersehen. Ich sehe für mich die Chance und die Verantwortung, in den Diskurs mit den Menschen noch mehr reinzugehen, versuchen, aus dieser Blase, in der man oft steckt, weil man in verschiedenen Gruppierungen, Bildungsschichten unterwegs ist, ganz bewusst rauszukommen. Ich denke, das ist dringend notwendig. Es ist der Eindruck, dass Politik oft die Sorgen und Ängste eben nicht versteht. Und rechte und rechtspopulistische Parteien, die einfache Lösungen anbieten, werden da oft als jener Faktor gesehen, der die Veränderung bewirken kann. Interessanterweise nehme ich aber auch wahr, es ist der Wunsch nach Veränderung und gleichzeitig soll sich nichts ändern. Und das ist sehr grotesk für mich auch. Dennoch sehe ich jetzt das Ansporn und Resignation ist absolut der falsche Schritt, sondern es bedeutet, noch intensiver zu versuchen, mit Menschen in Kontakt zu bekommen und das aufzulösen und auch zu versuchen, in den Austausch so zu kommen, dass diese Abgehobenheit, wie zum Teil Politik auch wahrgenommen wird, aufgeschlüsselt wird, aufgelöst wird.
Und wie bewertest du den doch sehr deutlich wahrnehmbaren Trend, dass scheinbar überall die Parteien, die gerade an der Regierung sind, abgestraft werden?
Diesen Bonus, den man früher erwähnt hat oder wahrgenommen hat als regierende Partei, den gibt es aufgrund der vielfältigen und komplexen Herausforderungen nicht mehr. Das sehe ich auch so. Ich denke, dass die Chance ist, in dieser sehr schnelllebigen Zeit auch von diesen Mustern, wie Politik gemacht worden ist, abzugehen. Ob das auch der Schlüssel ist, weiß ich nicht. Es ist für mich wirklich dieses Ringen um demokratische Grundstrukturen, so nehme ich es wahr, von vielen völlig außer Streit gestellt werden. Und das gibt mir auch wiederum Hoffnung. Das nehme ich wahr, dass man auf demokratische Grundrechte, auch wenn man Protest wählt und das auch nicht mehr hinter der Hand hält, trotzdem will und befürwortet.
Du bist ja für die Grünen im Oberösterreichischen Landtag und so mein Eindruck ist, dass gerade in der Zeit, wie sie jetzt eben gerade ist, das Thema Ökologie wieder eher in den Hintergrund rückt oder rücken muss, leider aufgrund so vielfältiger anderer Krisen und Herausforderungen. Ich denke an das Thema Klimaveränderung, Erhalt der Artenvielfalt, Bodenschutz. Das ist ja eine Querschnittsmaterie, die sozusagen wirklich grundlegend ist für die Gestaltung unserer Zukunft auch und für die Erhaltung der lebenswerten Grundlagen unserer Zukunft. Welche Möglichkeiten siehst du, dass man auf das Thema jetzt nicht ganz vergisst?
Auf das Thema wird man nicht vergessen können, weil die Klimaveränderung, der Klimawandel, die Klimakrise einfach wissenschaftlich fundiert ist, weil sie wahrnehmbar ist für uns zu jeder Jahreszeit. Würden wir nicht versuchen, den Klimawandel abzufedern, es uns noch viel mehr an Kosten aufbringen würde. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen derzeit mit Problemen konfrontiert sind, die noch näher bei ihnen sind. Und daher das Klimathema, und das merkt man auch in Wahlergebnissen, oder das ist für uns Grüne dadurch entsprechend schwierig, in den Hintergrund rückt. Und dennoch bin ich überzeugt, ich glaube, Markus Hengstschläger, der Genetiker, hat es gesagt, wenn wir das Klimathema so sinngemäß nicht lösen, dann ist alles andere gar kein Thema eigentlich. Und da bin ich überzeugt, dass eine hohe Priorität drinnen sein muss, um die Lebensgrundlagen, du hast das angesprochen, von uns, von unseren Kindern, Enkelkindern, von den nächsten Generationen im Auge zu behalten. Es wird nicht funktionieren, das Thema auszusparen. Und ich hoffe da eigentlich auch auf die Ehrlichkeit von kommenden Regierungen, wie immer sie gebildet werden, dass sie dieses so wichtige, zukunftsweisende Thema im Auge, nicht nur im Auge behalten, sondern auch entsprechende Schritte setzen. Es ist dringend notwendig. Das zeigt uns die Realität.
Wo siehst du denn aktuell die größten Aufgaben, Herausforderungen für die Politik allgemein, jenseits aller parteipolitischen Profilierung?
Ich glaube, eine große Aufgabe ist es,
die demokratischen Strukturen sehr bewusst zu machen. Was heißt es, in einer Demokratie zu leben? Ich glaube, es ist keine Selbstverständlichkeit. Diese Grundrechte und Grundwerte, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg uns erarbeitet und erkämpft haben, weiter genießen zu können. Ich denke, da geht es ganz stark um Teilhabe. Wie können wir demokratische Strukturen auch öffnen? Wie können wir Menschen einbinden? Wie können wir das Interesse an Mitgestaltung und nicht nur an politischer Mitgestaltung thematisieren? Wie können wir erreichen, dass unser vielfältiges Vereinswesen, das wir alle in Oberösterreich so stark kennen und erleben, erhalten bleibt? Wie können wir vielleicht in einer Form des Vorlebens zeigen, was man von Engagement hat? Egal, ob das jetzt in einem Sportverein, in einem Musikverein, Freiwillige Feuerwehr, Rotes Kreuz, Pfadfinder katholischer Jugend und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Ebenen, die wir auch als Politik ganz stark unterstützen und fördern müssen, die wir vor den Vorhang holen müssen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe und ist für mich so diese Lebensschule auch, um in den Austausch zu kommen, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, und eben auch diese demokratischen Strukturen des Austausches zu garantieren.
Dann komme ich noch zu einer Frage, die sich naturgemäß aus dem ergibt, von woher ich dich eingeladen habe und die auch die Fragen stelle, nämlich aus dem Hintergrund der katholischen Männerbewegung. Was kann denn so eine Organisation, wie es die katholische Männerbewegung ist, an aktiven, konstruktiven Beiträgen für die Mitgestaltung und Weiterentwicklung auch unserer Demokratie einbringen?
Ich glaube, dass es Aufgabe ist, und ihr nehmt die wahr, Räume zu öffnen. Räume zu öffnen in unterschiedlichen Bereichen mit Männern, mit generationsübergreifendem Dialog, mit Möglichkeiten, wo es diesen Austausch gibt, der uns zusammenbringt, wo man Unterschiedlichkeiten auch ansprechen kann, aber genauso das Gemeinsame entdeckt. Und das halte ich für eine Aufgabe, die herausfordernd ist. Das spricht sich relativ einfach und dennoch ist dieses Dranbleiben, dieses auch sich nicht den Mut und der Resignation sich hinzugeben, diese Räume immer wieder zu öffnen, ein ganz wichtiger Faktor, den wir brauchen und den ihr, so nehme ich es wahr, auch ausspielt.
Gibt es da aus deiner Sicht auch etwas, was vielleicht wirklich männerspezifisch ist, wo du sagst, ja, das betrifft uns Männer besonders oder das sollten wir Männer uns besonders zu Herzen nehmen?
Das ist schon dieses Thema, wo wir gesprochen haben, wie die Vereinbarkeit von Familie, Beruf, Partnerschaft liegt. Das ist auch die Veränderung der Rollenbilder. Ich bin überzeugt, dass es hier eben diese Räume geben muss, damit Männer ins Gespräch kommen. Ich glaube sogar, dass der Schlüssel in einer positiven Zukunft in dieser Auflösung von Stereotypen und Rollenbildern liegt und gleichzeitig Mann sein, Frau sein, etwas ist, das man auch sehr positiv wahrnehmen soll und muss. Und ich bin wieder dort, Räume öffnen.
Ich hoffe, ich überfordere dich jetzt nicht mit meiner nächsten Frage, weil es sehr unvermittelt kommt. Aber was sind für dich so die, sagen wir mal, drei wirklichen Leitwerte für dein politisches Handeln, wenn du das auf drei Begriffe bringen müsstest?
Mir fällt ein Satz ein, der vom Gründer der SOS Kinderdörfer überliefert ist, von Hermann Gmeiner, der gesagt hat, die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht. Meine Erfahrung ist, Engagement ist sinnstiftend. Das leitet mich. Mich leitet ein Fundament, das mir meine Eltern vorgelebt haben, nämlich mitzugestalten, sich einzubringen. Mich leitet auch ein Menschenbild verknüpft mit einem Gottesbild, das einen Bruder, eine Schwester im Nächsten sieht. Und ich auch in meinem politischen Leben und in meiner Arbeit versuche, dieses Positive in meinem politischen Mitbewerber auch wahrzunehmen und gemeinsam zu versuchen, diesen Weg, wie Politik gestalten kann, gemeinsam zu gehen.
Ein bisschen hast du es angedeutet, ich frage trotzdem noch einmal, was gibt dir sozusagen die Zuversicht oder was nährt deine Hoffnung, dass wir als Gesellschaft miteinander in eine gute Zukunft gehen?
Zuversichtlich stimmt mich das vielfältige Engagement von Kinder, Jugendlichen, von Menschen quer über alle Lebensbereiche, die sich zunehmend auch vernetzen und im Austausch sind. Für mich ist klar, dass Aufgeben keine Option ist. Das heißt, auch wenn es das Bohren dicker Bretter ist, dieses Dranbleiben und diese Erfolge auch zu sehen und zu feiern, wo sich Welt, wo sich unser Umfeld gestalten und sehr positiv verändern lässt. Und das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Mut, das motiviert mich. Das möchte ich auch sehen, trotz aller Schwierigkeiten, die ich auch, wie ich im Gespräch jetzt angedeutet habe, nicht wegdiskutieren kann. Es geht wirklich um große Unsicherheiten, die Menschen heutzutage bewegen.
Wir stehen ja jetzt am Beginn dieses neuen Jahres 2025. Jetzt rein nur auf politische Betrachtungsweise gesehen. Was wünschst du dir für die Politik für 2025 am allermeisten?
Ich würde mir wünschen, dass es für manche Sachthemen einen Schulterschluss gibt. Einen Schulterschluss insofern, dass man gewisse Punkte in einem Konsens festhält. Das betrifft vor allem Themen der Menschenrechte, der Demokratie, dass man abseits von den medialen Aufgeregtheiten versucht, hier den Konsens auch zu artikulieren. Das würde ich mir wünschen. Ich glaube, das wäre auch ein Signal, das Menschen erreichen kann. Wir arbeiten zusammen, trotz unterschiedlicher Standpunkte. Und ich weiß, wie herausfordernd es ist in meiner Arbeit in der Gemeinde, auf Landesebene. Und dennoch versuche ich da auch immer wieder Schritte zu setzen und es gelingt. Und dieses Gelingen zeigt mir einfach, wir können da etwas schaffen, das genau diese Muster von politischer Abgrenzung auch durchbricht.
Ja, ein sehr schöner abschließender Gedanke, lieber Reinhard. Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich, dass du uns an deinen Erfahrungen und Einsichten als hauptberuflicher Politiker teilhaben hast lassen. Danke auch für die wertvollen Gedanken und Impulse im Blick auf unser Jahresthema Demokratie gestalten. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war ein Interview mit Magister Reinhard Ammer, Abgeordneter im Oberösterreichischen Landtag für die Grünen. Wir freuen uns, wenn Sie auch in diesem Jahr öfter oder vielleicht sogar regelmäßig bei unserer monatlichen Podcast-Reihe Was man bewegt mit dabei sind. Die neuen Folgen gehen jeweils am Monatsbeginn online. Es verabschiedet sich ganz herzlich Ihr Wolfgang Bögl, theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung Oberösterreich.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.